Ja, herzlich willkommen. Hier im zweiten Teil des Podcasts mit Professor Rademacher wollen wir uns vor allen Dingen darüber unterhalten, welche Entscheidungen jetzt nach der Corona-Erfahrung notwendig sind, um eine erstrebenswerte Zukunft für die Gesellschaft, für die Wirtschaft zu gestalten. Was mich extrem beschäftigt, ist, dass ich immer so den Eindruck habe, dass das öffentliche Bewusstsein so extrem limitiert ist. Also wir haben unfassbar viele Daten, wir haben KI, wir gehen unter in Möglichkeiten der Auswertung. Aber wenn man dann schaut, was die Öffentlichkeit bewegt, dann hat da irgendwie scheint es mehr als ein Thema keinen Platz, was ich in einer Zeit, wo wir doch eine sehr komplexe Situation mit vielen Herausforderungen haben, manchmal sehr beängstigend finde. Zum Beispiel ist ja jetzt so ein Thema wie der Klimawandel, die Fridays for Future Bewegung, die ganzen Diskussionen, die da noch Ende letzten Jahres sehr präsent waren, ist jetzt durch die Corona-Pandemie eigentlich völlig vom öffentlichen Radar verschwunden. Ich fand es persönlich auch jetzt interessant, dass innerhalb weniger Wochen weltweit, ich habe irgendwie eine Zahl gehört von 5 Billionen Gelder, also Unsummen, sage ich jetzt mal, freigeschaufelt wurden für wirtschaftliche Soforthilfe. Sie, Herr Professor Rademacher, wissen sicher eher, weil Sie da Experte sind, wie viel Geld in den letzten Jahren von Regierungen freigemacht wurde, um beispielsweise den Klimawandel zu stoppen. Also ich persönlich weiß jetzt gar nicht, wie da das Verhältnis ist. Aber müssen wir uns da Sorgen machen, dass, wenn so ein Thema kommt, ist ein anderes Thema, was ja genauso existenzgefährdend oder wichtig für unsere Zukunft als Menschheit ist, dann so radikal vom Schirm verschwindet? Oder wie ordnen Sie das ein?
Also zunächst einmal muss man sich ja damit beschäftigen, wie das menschliche Gehirn organisiert ist. Und die wichtigste Eigenschaft unseres Bewusstseins ist, dass es einkanalisch ist. Das heißt, konzentriert auf der bewussten Ebene kann der Mensch zu einem Zeitpunkt nur ein Ding tun. Und man kann sich ja die Frage stellen, warum die Evolution nicht 10 Bewusstseine zu schaffen hat. Dann könnte man mit dem einen Bewusstsein komponieren, mit dem anderen Bewusstsein könnte man Gedichte schreiben, mit dem dritten Bewusstsein könnte man flirten und mit dem vierten könnte man mathematische Probleme lösen. Warum haben wir nur ein Bewusstsein? Nun, der Grund ist klar, wir sind so organisiert, dass wir insbesondere im Moment der Gefahr hochfokussiert sind. Das heißt, wenn wir da hinten einen Tiger sehen, dann überlegen wir uns, laufen wir weg, versuchen wir auf den Baum zu kommen, versuchen wir uns in eine Verteidigungsposition zu bringen. Es ist jedenfalls klar, dass es nicht besonders viel Sinn hätte, nach links wegzulaufen, nach rechts wegzulaufen, auf den Baum zu steigen, weil unser Körper zu einem Zeitpunkt nur an einer Stelle sein kann. Also ist unser Gehirn so organisiert, dass wir diese knappste Ressource, nämlich wo ist unser Körper in der Zeit, dass wir die mit unseren intellektuellen Möglichkeiten optimal steuern. Je höher also die Bedrohungssituation ist, umso mehr wird sich unser Gehirn auf eine einzige Sache fokussieren. Und darum sind auch Probleme, die uns unmittelbar betreffen, also da kommt ein Panzer, da fallen Kanonen, da kommen Bomben und von mir aus jetzt, da kommt ein Virus, der uns umbringen kann. Das hat für uns, wenn das kommt, natürlich eine ganz andere Bedeutung als Dinge, wo wir sagen, okay, da können wir uns auch noch in 10 Jahren mit beschäftigen, können wir uns in 20 Jahren, können wir uns in 50 Jahren mit beschäftigen. Also insofern ist erstmal klar, dass beim einzelnen Menschen diese große Fokussierung dominiert. Natürlich könnte man den Superorganismus Menschheit anders organisieren, als wir beim einzelnen Menschen organisiert sind. Aber bis heute ist ja unser politischer Prozess so organisiert, dass wenn die Menschen irgendwie alle miteinander irgendwas ganz wichtig finden, dann finden es auch die Medien und der politische Prozess ganz wichtig. Und dann sind wir eben damit beschäftigt und nicht mit was anders, auch weil gar keiner hören will, dass wir ihm was anderes erzählen. Nun komme ich zum Klima, weil das ist ein Thema, in dem bin ich selber sehr involviert. Es gibt bei dem Klima das Problem, dass ein Großteil der Aktivisten für Klima aber für eine Politik eintreten, die das Klimaproblem nicht löst. Also aus meiner Sicht sind die meisten Klimaaktivisten ein Riesenproblem für das Klima. Mhm. Weil sie bei uns einen enormen Fokus auf nationale Maßnahmen haben, wo man für ganz viel Geld fast nichts fürs Klima bewirkt. Mhm. Während dort, wo am Globus die Entscheidungen fallen, also in den Wachstumsprozessen wie in China, jetzt in Indien, in Afrika, an diesen Stellen haben wir kein Geld und bringen uns nicht ein. Sondern ganz im Gegenteil. Der Deutsche, der dann die Welt rettet, sagt, fliege nicht mehr. Mhm. Und wir müssten jetzt fragen, was ist eigentlich mit all den Ländern, die davon leben, dass wir doch den Urlaub hinkommen? Oder der Deutsche sagt, muss ich nur noch lokal versorgen. Bitte nicht auch noch Äpfel von Südafrika nach hier fliegen. Die Frage ist, wovon leben die dann? Also die größte Schwierigkeit auf dem Globus ist eigentlich die Überwindung von Armut, und dann das Klimaproblem. Wir tragen da kaum was bei, sondern unsere Reaktionen auf die Gefährdung durch das Klima sind von der Art, dass wir eigentlich zum Klimaproblem sogar noch beitragen. Das merkt man zum Beispiel, wenn die Leute sagen, okay, fahr kein Auto mehr, fliege nicht, nehme Wasser aus der Leitung, ernähre dich vegan. Mhm. Ja, aber was sie nicht diskutieren ist, was passiert mit all dem Geld, das ich einspare, wenn ich so lebe? Mhm. Die Leute wollen das Geld nicht nach Afrika geben. Die wollen das Geld auf ihr Konto tun. Jetzt bildet sich auf ihrem Konto ein Vermögen. Dieses Vermögen geht aber über das Finanzsystem zu Firmen und anderen Akteuren, die damit wiederum Wirtschaft betreiben und damit CO2 erzeugen. Das heißt, der Asket, der jetzt spart und Geld ansammelt, der ist zwar als Asket kein Problem für das Klima, finanziert aber andere Aktivitäten, die fürs Klima mindestens so schlimm sind, als er wäre, wenn er kein Asket wäre. Und das Problem ist es jetzt bei uns, weil das so einfach einsichtig ist, sei Asket, ändere deinen Lebensstil, zeig mal, dass du was änderst und flieg nicht mehr so viel und bleib zu Hause und mache Urlaub in Deutschland, ja. Herr Söder sagt, ist doch wunderschön in Bayern. Die Kanzlerin sagt, komm doch nach Mecklenburg-Vorpommern. Bleibt alles Geld bei uns. Ja, ja, wir holen auch kein Öl mehr nach hier. Das Geld sparen wir auch noch. Wir sind der Exportweltmeister. Aber wir sparen alles, was wir abgeben. Nur die anderen sollen bei uns abgeben. Dies kann ja gar nicht funktionieren. Und mein Problem ist, dass viel zu viele Leute, die jetzt in der Lage dem Klima helfen wollen, ihm aber so helfen, dass sie ihm nicht helfen.
Ja, jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen von Ihnen ertappt, ja, weil ich habe tatsächlich auch mal diesen CO2-Fußabdruck gemacht. Seitdem versuche ich wirklich, das Fliegen zu vermeiden. Ich habe jetzt mit meiner Tochter eine Challenge gehabt. Jetzt bin ich Vegetarier und fühle mich, habe tatsächlich so das Gefühl gehabt, ja, ich trage ja was zum Klima bei. Also was kann denn jetzt so jemand wie ich dann tatsächlich dafür tun, dass ich einen Beitrag zum Klima leiste, wenn der Corona-Schock verarbeitet ist und ich versuche jetzt auf der Ebene was zu bewirken?
Sie sollten das eingesparte Geld in kluge Projekte weltweit investieren, aber so investieren, dass es weg ist. Also investieren heißt für manche Leute, ich besitze da was und es bringt jährliche Rendite. Ich meine damit in etwas reinstecken als verlorene Zuschüsse. In Projekte, die Entwicklung fördern, die den Menschen helfen, die der Natur helfen und die außerdem noch CO2 binden oder CO2-Emissionen verhindern. Also weltweite Aufforstung, Regenwaldschutz, Humusbildung, Mangrovenwälder, Feuchtbiotope, Algenbildung im Ozean oder, sagen wir mal, Solarkochstellen, statt dass die Leute Holz sammeln. Es gibt die Allianz für Entwicklung und Klima. Ein großes Projekt des BMZ. Minister Müller ist da der entscheidende Akteur. Ich bin da als wissenschaftlicher Berater aktiv. Gucken Sie mal, was die Allianz empfiehlt. Und wir drücken das so aus, was man da eigentlich tut, ist die freiwillige Internalisierung externer Kosten. Wir alle erzeugen Cash, indem wir andere belasten, die Umwelt belasten und Individuen belasten. Vor allen Dingen da, wo die Welt arm ist. Wir können uns auch global nicht darauf verständigen, wie wir das internalisieren. Da sind die Meinungen und die Betroffenheiten zu verschieden. Aber jeder kann freiwillig internalisieren. Und das Internalisieren kostet natürlich Geld. Und das können Sie zum Beispiel durch Veränderungen im Lebensstil einsparen. Mhm. Aber dann müssen Sie es auch abgeben. Sie müssen es nicht auf die Bank legen und Ihr Vermögen vergrößern. Dann hilft es, sonst hilft es nicht.
Also jetzt habe ich schon mal was sehr, sehr Wichtiges gelernt, wie ich quasi ein scheinheiliges Verhalten durch ein wirklich hilfreiches ersetzen kann. Vielen Dank dafür. Ja, ich denke mal, so jemand wie Sie, der so viele Zusammenhänge wissenschaftlich erforscht und auch, Sie sind ja auch wirklich so ein jemand, der auch auf vielen Disziplinen sozusagen unterwegs ist, muss es ja manchmal sehr schwierig sein zu ertragen, was auch wirtschaftlich so passiert. Und Sie haben es gerade gesagt mit der Internalisierung von externen Kosten. Was halten Sie denn dann von dem CO2-Preis? Also müsste nicht Fliegen viel teurer sein und dann könnte man wieder mit einem guten Gewissen fliegen, wenn die Gelder dann auch in entsprechenden Maßnahmen investiert würden? Oder was ist da so Ihre Vorstellung?
Fliegen sollte teurer sein. Im Grunde genommen sollten CO2-Emissionen teurer sein. Und eine vernünftige weltweite Lösung würde darin bestehen, dass jeder, der CO2 emittiert, dafür bezahlt, dass diese Emissionen dann auch wieder verschwinden. Dann wären wir bei einer CO2-Steuer, wie wir sie jetzt in Deutschland diskutieren. Aber der Unterschied wäre, wir würden das Geld aus der CO2-Steuer nicht in sozialen Ausgleich stecken oder in Aufladepunkte für Elektroautos, sondern wir würden sie zum Beispiel in Aufforstmaßnahmen in Afrika und Humusbildung auf semiariden Böden stecken. Dann hätten wir auch einen vernünftigen weltweiten Kreislauf. Nur da scheitern wir wieder daran, dass es zu dieser Frage sehr unterschiedliche Meinungen gibt, dass viele Leute mit dem Geld grüne Projekte in Deutschland fördern wollen, dass andere glauben, Elektroautos seien die Lösung, was ich überhaupt nicht glaube. Und dann sind wir sofort bei dem Streit, wo denn nun eigentlich das Geld hingeht und wo es nicht hingeht. Und darum ist die freiwillige Internalisierung externer Kosten sehr viel einfacher. Ich nehme jetzt mal Robert Bosch als ein ganz wichtiges Beispiel in unserer Allianz. Die Firma hat voriges Jahr erklärt, dass sie ab diesem Jahr klimaneutral ist. Da geht es um mehr als 3 Millionen Tonnen CO2. Und Bosch wird das finanzieren und mit verschiedenen Instrumenten umsetzen. Da ergibt es stärkere Effizienz, da gibt es mehr Erneuerbare, aber es gibt eben auch ganz viel Kompensation. Kühne und Nagel ist der weltgrößte Logistiker für Schiff-Containertransporte. Und Kühne und Nagel hat erklärt, dass sie bis 2030 mit ihren Kunden den gesamten von ihnen verantworteten Containerverkehr klimaneutral stellen werden. Und zwar über diese Nature-Based Solutions, die besonders interessant sind, also Aufforstung, Humus, Mangroven, Feuchtbiotope. Und Microsoft hat einen noch größeren Schritt angekündigt. Microsoft will alle Emissionen seit der Firmengründung 1972 und alle Emissionen aller Zulieferer seit der Firmengründung in den nächsten 10 Jahren kompensieren. Und kompensieren ist als Wort etwas problematisch. Ich würde sagen, in das System internalisieren, also die erzeugten externen Kosten internalisieren. Und das sind die Dinge, die wir in großem Stil brauchen. Ich glaube mittlerweile, dass wir über die Frage, können wir weltweite Vereinbarungen hinkriegen, die Probleme nicht lösen werden, weil Weil die Nöte der Menschen in Afrika sind so verschieden von unseren Problemen. Wir kriegen da keine vernünftige Lösung. Wir müssten viel Geld nach Afrika schicken. Das lässt unsere Bevölkerung nicht zu. Die will, dass das Geld hier ausgegeben wird. Also müssen leistungsstarke Akteure die Sache freiwillig in die Hand nehmen, vernünftigerweise aus eigenem Interesse. Wer unsere Freiheit erhalten will und wer seinen hohen Wohlstand erhalten will, und dann sind wir bei Besitzern von Unternehmen, tut gut daran, dafür zu sorgen, dass wir keine Klimakatastrophe bekommen. Denn in dem Maße, wie diese Katastrophe voranschreitet, wird sie uns die Freiheit kosten. Und wem die Freiheit etwas wert ist, und das ist sie natürlich insbesondere Leuten, denen es gut geht, denen sollte es so viel wert sein, dass sie diese Internalisierung bezahlen. Und die ist wahrscheinlich der beste Weg. Das heißt jetzt bei Ihrem Fliegenbeispiel, es sollten alle Flüge ihre CO2-Emissionen schlicht kompensieren. Am besten so Air France tut es sowieso jetzt für alle französischen Flüge, British Airways für alle britischen, EasyJet macht es weltweit und letzten Endes sollten alle Fluglinien gleich alle Flüge mit Internalisierung klimaneutral stellen und das auf die Ticketpreise tun. Und dann hätten wir die Steuer, die sie wollen. Aber jetzt punktuell, wenn es um Luftverkehr geht, auf den Tickets fürs Fliegen. Und da könnten wir mit einer Freiwilligenlösung viel schneller und viel besser weiterkommen, als wenn wir uns versuchen, zwischen den Staaten abzustimmen.
Und jetzt habe ich ja gelernt, also fand ich auch einen interessanten Punkt, dass natürlich so E-Mobility, Aufladestationen und wenn man dann einen Porsche Taycan mit 400 Prozess, pro, PS als Elektroauto fährt, dass das jetzt auch vielleicht eher etwas scheinheilig ist. Und dass es besser ist, Gelder auch international dorthin zu bringen, wo quasi sie den größeren Nutzen bringen einfach, wo sie eine viel höhere Wirkung haben. Aber ist es nicht auch scheinheilig, wenn, also da habe ich zwei Dinge, die ich gerne nochmal von Ihnen wissen würde. Es ist auch nicht scheinheilig, wenn Kühne und Nagel dann weiterhin mit Schweröl Containerschiffe fahren lässt in 20 Jahren oder wenn die Lufthansa weiterhin Kerosin in die Atmosphäre spritzt. Und wäre denn für solche großen Summen auch die Projekte und die Möglichkeiten der NGOs und anderer Organisationen, wo Sie sich viel besser auskennen als ich, da, dass man tatsächlich diese Projekte in die Umsetzung bringt?
Also sowohl die Airlines wie Kühne und Nagel sind natürlich ganz große Verfechter neuer synthetischer Kraftstoff. Ich verbringe damit einen Großteil meiner Zeit. Da geht es also um den Weg zu grünem Wasserstoff, zu grünem Methanol, zu grünem Kerosin. Das ist auch aus meiner Sicht die einzige Lösung für das Klimaproblem. Daran hängt indirekt möglicherweise auch eine Lösung für das Elektroauto über Brennstoffzelle. Wir brauchen dafür unglaubliche Mengen von preiswertem erneuerbaren Strom. Und diese Mengen kann man in dieser Größenordnung und zu diesen Preisen nur in den großen Sonnenwüsten der Welt produzieren. Und das ist der Anschluss an das alte Desertec-Thema. Aber das ist Desertec 2.0. Das ist Teil zum Beispiel der deutschen Wasserstoffstrategie. Und das ist aus meiner Sicht der Weg in die Zukunft. Und alle diese Unternehmen arbeiten auch an dieser Thematik. Das heißt, in 20 Jahren wird ein Großteil des Schiffverkehrs hoffentlich mit weitgehend klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen vor sich gehen. Und der ganze Flugbetrieb, der wird nicht mit Elektro laufen, sondern der wird laufen mit synthetischem Kerosin. Und da müssen wir natürlich simultan auch hin. Und da sind diese Firmen auch alle dran. Das ist nur etwas, was in der deutschen Diskussion fast gar nicht vorkommt, weil die Leute sich entschieden haben, dass das Elektroauto die Lösung ist. Womit sie sich aber nicht beschäftigen, ist, wo der erneuerbare Strom für die Elektroautos herkommen soll. Und diesen Strom, und den Strom für die Stahlwerke und die Zementwerke und die Chemiewerke, den kann man in Deutschland nicht produzieren. Man kann in Deutschland nicht mal ein Drittel des benötigten Stroms produzieren. Das heißt, man muss über Deutschland hinaus denken. Aber richtig betrachtet ist zum Beispiel die Partnerschaft mit Afrika sowieso erforderlich, wenn wir das Bevölkerungswachstum irgendwann beenden wollen und wenn wir mit Afrika in eine vernünftige Zukunft wollen. Insofern ist es nicht nur das Thema der Internalisierung externer Kosten jetzt über Kauf von Zertifikaten, sondern das gibt die Zeit, um das mit den synthetischen Kraftstoffen hinzubekommen. Und das ist ein Zentralthema.
Aber es ist sehr spannend. Also das heißt, so bestimmte Diskussionen, die jetzt in letzter Zeit auch in der Presse immer wieder zu lesen waren, im Spiegel war vor kürzlich ein Artikel, da stand, die Deglobalisierung der Wirtschaft beginnt. Das ist eigentlich aus Ihrer Sicht gar nicht der richtige Weg. Wir müssen global zusammenarbeiten, um einfach auch Effizienzunterschiede zu nutzen für den Umweltschutz. Habe ich Sie da richtig verstanden, Professor Rader?
Absolut richtig. Und auch, um die Armut zu überwinden und allen Menschen eine Partizipation zu eröffnen. Wir haben außerdem gar keine Chance, sowas wie Corona anzugehen, wenn wir es nicht weltweit angehen. Denn wenn sich Corona in Afrika oder Indien festsetzt, wird es irgendwie auch wieder zu uns kommen. Das kann man überhaupt nicht verhindern. Also die Lösung ist eine faire, kluge Globalisierung, bei der wir insbesondere natürlich auch wissenschaftlich eng zusammenarbeiten und die Lösung, die wir erarbeiten, möglichst auch für alle Menschen schnell zur Verfügung stellen. Und das gilt natürlich dann auch für die Zusammenarbeit in Richtung dieser synthetischen Kraftstoffe. Ich muss jetzt beenden, weil ich mich mit einer anderen Veranstaltung beschäftigen muss, wo nachher.
Ja,
aber ich würde Ihnen ein paar Texte noch dazu schicken.
Super gerne und vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren schon extrem interessante Impulse, Herr Professor Radermacher. Ich habe jetzt auch verstanden, dass gerade es ja eigentlich schon tolle Beispiele gibt, auch seitens der Wirtschaft, auch von Unternehmern und Management von großen Firmen, die eben auch wirklich an nachhaltigen Lösungen arbeiten, die Verantwortung auch für globale Zusammenhänge übernehmen und bereit sind, auf einen Großteil auch von Gewinnen zu verzichten, dadurch wirklich Grundlagen für eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen. Das waren super interessante Impulse. Von daher, was wäre so ein letztes Motto, eine Botschaft, die Sie unseren Hörern jetzt aus dieser Krise heraus mitgeben wollten für die Zukunft?
Also zum Ersten möchte ich mich auch bedanken und sagen, ich fand die Diskussion auch sehr interessant und gut, dass wir das mal in Tiefe gemacht haben. Und ich weiß ja, dass die Mitstreiter von Ihnen alle relativ holistisch vor einem breiten wissenschaftlichen Hintergrund in die Themen reinkommen. Das ist ja die ideale Voraussetzung. Und da ist mein Vorschlag ist immer ganz einfach. Use your brain. Benutze dein Gehirn. Die Instanz, auf die du dich sinnvollerweise verlässt, ist dein eigenes Gehirn. Man muss sich aber auch die Mühe machen, dieses Gehirn zu benutzen. Viele Infos zu sammeln und gegen diese Infos zu seinen eigenen Überlegungen und Schlüssen zu kommen. Und das ist, was ich empfehlen würde. Use your brain.
Also vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Das werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Radermacher, für das Gespräch.